Asia Expansion Explained. Der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-how, Best Practice Cases und spannende Karriere-Talks für einen erfolgreichen Markteintritt.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Asia Expansion Explained, der Podcast für österreichische Startups, die in asiatische Märkte internationalisieren möchten. Mein Name ist Lisa Stöger und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Und gemeinsam mit meinem Podcast-Co-Host Fabian Gems, Geschäftsführer von GEM Solutions, tauchen wir ein in die GIN-Zielregionen und geben euch wichtige Tipps und spannende Insights für eure Expansionsstrategie. Heute ist die 5. Folge von unserer Podcast-Serie Hongkong und die dreht sich um das Thema Tax and Legal Aspects. Wie setze ich meine Firma für einen neuen Markt richtig auf und welche rechtlichen Dinge muss ich dabei beachten? Ob die Firmengründung in Hongkong komplex ist und viele Hürden mit sich bringt, all das und mehr beantwortet unser heutiger Gast.
Genauso ist es, liebe Lisa. Unser Gast ist ein erfahrener Experte auf diesem Gebiet und umso mehr freuen wir uns, dass er heute bei uns dabei ist. Stefan Schmierer, Managing Partner der Rechtsanwaltskanzlei Ravenscroft und Schmierer in Hongkong und übrigens der einzige deutsche Anwalt, der in Hongkong als Solicitor zugelassen ist. Er wuchs in Stuttgart auf, wo er vor seinem Jurastudium noch eine Banklehre absolvierte, war dann nach dem Jurastudium in Regensburg, in Indianapolis, auch bei Anwaltskanzleien in Nürnberg, Peking und Stuttgart, bevor es ihn dann schlussendlich 2009 nach Hongkong verschlug, um dort zu leben und zu arbeiten. Die meisten seiner Mandanten sind mittelständische Unternehmen aus Deutschland und Österreich, die bereits in Hongkong ansässig sind oder erwägen, in Hongkong eine Niederlassung zu eröffnen. In den letzten 10 Jahren beriet und vertrat Stefan Schmierer eine Vielzahl von lokalen und ausländischen Mandanten in allen Fragen des Handels-, Gesellschafts- und Steuerrechts. Darüber hinaus ist Stefan Schmierer schon seit vielen Jahren als Berater des Deutschen Konsulats in Hongkong und als Vertrauensanwalt des österreichischen Außenwirtschaftszentrums in Hongkong tätig. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Stefan.
Hallo Stefan, schön, dass du bei uns heute im Podcast bist. Heute sprechen wir ja über die Tax and Legal Aspects in Hongkong. Und bevor wir in das Thema reinstarten, kannst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen?
Ja, gerne. Hallo zusammen. Ich bedanke mich erstmal, dass ich an dem Podcast teilnehmen darf. Mein Name ist Stefan Schmierer. Ich bin deutscher Rechtsanwalt. Ich bin auch Hongkonger Solicitor. Ich bin seit 2009 in Hongkong, führe unsere Kanzlei Ravenscroft und Schmierer. Und ich selbst berate hauptsächlich im Gesellschafts- und Steuerrecht meine deutschsprachigen Mandanten.
Also wir haben mit dir den perfekten Experten heute für dieses Thema. Du bist auch der einzig zugelassene Solicitor in Hongkong. Ist das richtig? Was bedeutet das eigentlich?
Deutschsprachige
Solicitor. Deutschsprachige, genau.
Solicitor ist nichts anderes als ein Rechtsanwalt. So heißt das hier in Hongkong. Ich bin nicht der einzige deutschsprachige Solicitor hier in Hongkong. Es gibt noch 2 bis 3 andere. Aber ich bin der Einzige, der wirklich on the ground die deutschsprachigen Unternehmen hier vor Ort vollumfänglich berät. Ich nenne es immer so eine Art Corporate Housekeeping.
Mhm. Perfekt, super. Na, dann starten wir gleich rein, lieber Stefan. Was muss sich jetzt ein österreichisches, deutschsprachiges, schweizerisches Unternehmen überlegen, wenn es nach Hongkong internationalisieren möchte, bezüglich Firmengründung, bezüglich Betriebspartneraufbau. Wie würdest du, wenn du jetzt ein junges Unternehmen vor dir hast, was würdest du jetzt als erstes raten?
Naja, Hongkong ist immer noch ein super interessanter Standort. Unternehmensgründung geht schnell. Jeder spricht mehr oder weniger Englisch. Steuern sind relativ niedrig. Also von daher ist Hongkong der ideale Standort, um von dort das Geschäft nach Mainland China anzufangen, anzukurbeln, einzusteigen. Viele Unternehmen, lokale Unternehmen, lokale Berater raten hier von Anfang an, gründe doch gleich mal eine Hongkong-Gesellschaft, das geht schnell, das kostet wenig und dann könnt ihr gleich loslegen. Ich mache da immer gerne ein bisschen langsamer. Ich fange immer erstmal an, braucht ihr überhaupt eine Hongkong-Gesellschaft? Eine Hongkong-Gesellschaft ist eine Rechtsform, hat Vor- und Nachteile, manchmal mehr Nachteile als Vorteile. Braucht man überhaupt eine Hongkong-Gesellschaft oder ist es nicht angebracht, sich mal mit einem Lokalen zusammenzutun, vielleicht mal für 1-2 Wochen nach Hongkong zu fliegen, sich den Markt anzuschauen, mit einem externen Vertriebler anzufangen und dann langsam das Wasser hier anzutesten und dann nach 3 bis 6 Monaten zu entscheiden, ja, jetzt möchte ich nach Hongkong, jetzt fange ich mit der Unternehmensgründung an. Also das wäre so okay. Der erste Schritt, so zu evaluieren, wie gehe ich denn nach Hongkong?
Also auch die Empfehlung hier eben zu schauen, ob ich nicht mit einem Kooperationspartner zuerst starte oder mit einem lokalen Partner in Hongkong. Aber was sind die deiner Meinung nach die Vor- und Nachteile, wenn ich in Hongkong gründe?
Ja, die Vorteile ist, dass ich sofort in Hongkong bin, dass ich sofort eine lokale Gesellschaft hier in Hongkong habe. Das ist für viele Unternehmen in Mainland China interessant, weil die gern und Geschäfte mit einer lokalen Hongkong-Gesellschaft machen. Der Steuersatz ist niedriger, das heißt, ich kann unter Umständen Gewinne aus Österreich nach Hongkong verlagern. Das ist auch ein interessanter Aspekt. Also finanziell hat schon ganz interessante Aspekte, gleich eine Hongkong-Gesellschaft zu gründen. Ist nicht wirklich teuer, geht schnell, ist schnell ins Handelsregister eingetragen, das Bankkonto kann man eröffnen. Alles attraktiv, hat aber auch Nachteile. Wenn ich eine Hongkong-Gesellschaft erstmal habe, dann kostet die mich Verwaltungsgebühren. Und dann gibt es unter Umständen steuerliche Probleme in Österreich, die ich mit meiner Hongkong-Gesellschaft bekommen kann. Und sollte mich dann nach 2 bis 4 Monaten entscheiden, nee, Hongkong war dann doch der falsche Schritt, ich gehe jetzt wieder aus Hongkong raus, muss ich die Hongkong-Gesellschaft wieder zumachen. Dauert wesentlich länger, ist wesentlich aufwendiger, kostet wesentlich mehr, als die Firma zu gründen.
Okay, perfekt. Und nur damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so eine Vorstellung haben. Du sagst, es geht relativ schnell, eine Firma zu gründen. Was würdest du dafür einen Zeitrahmen vorgeben? Jetzt nicht das, was die lokalen Berater einem schönreden, aber von den vorbereiteten Schritten, die du dann auch begleitest, bis hin zur Öffnung des Firmenkontos, wo man dann nicht die chinesischen Jobs bekommt, aber wo man dann zumindest aktiv am Markt unterwegs sein kann.
Da habe ich schon oft ab und zu angesprochen, Unternehmensgründung ist einfach. Sollte sich der Mandant entschlossen haben, jetzt wirklich eine Gesellschaft in Hongkong zu gründen, bereiten wir die Unterlagen vor. Dauert ungefähr 3 bis 5 Tage. Die senden wir per E-Mail an den Mandanten nach Österreich. Der Mandant druckt die Unterlagen aus, unterschreibt die Unterlagen. Der Geschäftsführer muss unterschreiben, die Gesellschafter müssen unterschreiben, schickt uns die per Kurier zurück. Und sobald wir die Originale erreichen haben, reichen wir die beim Handelsregister ein und nach 7 Tagen ist die Gesellschaft eingetragen und kann Geschäfte machen. Das heißt, von Anfang bis Ende ungefähr 2 bis 3 Wochen. Bankkontoeröffnung dauert ein bisschen länger, gibt es verschiedene Wege, das durchzuführen, dauert ungefähr 4 bis 8 Wochen.
Okay, also das auch vielleicht ein guter Zeitrahmen für unsere Startups, die uns zuhören, was sie beachten sollten.
Und an sich auch ein schneller Prozess. Also ich glaube, in Österreich dauert das durchaus länger.
Absolut, absolut. Eine Frage noch, die ich dabei hätte. Was mir in Festlandchina immer wieder begegnet ist, ausländischer Geschäftsführer, ja, nein, lokaler Geschäftsführer, ja, nein. Was sind da so deine Erfahrungen für nicht Festlandchina, aber natürlich Hongkong?
Das ist ein relativ komplexes Thema. Das hatte ich gerade mit einer deutschen Steuerberaterin eine Stunde lang am Telefon besprochen. Die Mandanten tendieren dazu, immer selbst als Geschäftsführer in die Hongkong-Gesellschaft reinzugehen. Das heißt, der Österreicher, der Deutsche wird Geschäftsführer der neuen Hongkonger Gesellschaft, weil er sagt, ist ja meine Gesellschaft. Hat er auch völlig recht, ist seine Gesellschaft. Er möchte damit machen, was er für richtig hält. Er möchte Einblick haben. Das führt aber unter Umständen zu steuerlichen Problemen in Europa. Denn wenn die Hongkonger Gesellschaft aus Österreich oder aus Deutschland heraus geführt wird, wenn aus Deutschland oder Österreich heraus bestimmt wird, welche Geschäfte und was für Geschäfte die Hongkong-Gesellschaft macht, gehen die Steuerbehörden in Österreich und Deutschland davon aus, das ist ja nichts anderes als eine österreichische Gesellschaft oder als eine deutsche Gesellschaft. Das heißt, der gesamte Gewinn, der in Hongkong erwirtschaftet wird, muss in Deutschland oder Österreich versteuert werden. Das heißt, es kommt zu einer echten Doppelbesteuerung. Das ist in Deutschland und Österreich relativ unbekannt. Die meisten Steuerberater kennen das auch noch nicht. Das heißt, ich kann auch, sinnvoll wäre es dann, Lokalen in das Board of Directors als Geschäftsführer zu berufen, hat unter Umständen Probleme, dass der Lokale dann macht, was er will, dass dann dem deutschen Mandanten und dem österreichischen Mandanten die Einsicht fehlt, dass sich dann die Hongkong-Gesellschaft mehr oder weniger selbstständig macht und Geschäfte vornimmt, Side-Business betrieben wird, was der Mandant in Europa gar nicht kennt, gar nicht möchte, gar nicht weiß. Also da so den goldenen Mittelweg, den gibt es eigentlich nicht. Ist viel basiert auf Vertrauen. Aber ganz wichtiger Tipp, gebt eure Hongkong-Gesellschaft nicht in irgendwelche fremde Hände, versucht immer irgendwie Kontrolle über die Firma zu erhalten.
Da, Lisa, da hatten wir ja auch ein tolles Gespräch mit dem Eigentümer von der SE Holding, der uns da auch ein bisschen aus seinen Erfahrungen erzählt hat, wie es bei ihm gelaufen ist, wo man sehr, glaube ich, aufpassen muss, damit man sich da nicht schnell die Finger verbrennt. Ich glaube, nicht nur was finanzielle Geschichten angeht, natürlich ein Riesenthema, sondern auch was die Marke und den Marktauftritt angeht. Da muss man natürlich dementsprechend Vertrauen haben, wie Stefan gerade hundertprozentig richtig gesagt hat.
Absolut. Also auch Vertrauen, die generell die Ressourcen oder mit welchem Partner man tatsächlich zusammenarbeitet. Und Stefan, weil du uns da jetzt hier schon so einen guten, wichtigen Tipp gegeben hast, auch noch vielleicht in Richtung Fehler. Was darf ich denn nicht machen? Gerade was auch so, oder wie gehe ich das an, wenn ich mein Unternehmen in Hongkong aufsetze, steuerrechtlich und dann, also dass es nicht zu dieser Doppelbesteuerung kommt? Oder wie mache ich das am besten?
Der größte Fehler, der immer gemacht wird, ist Vertrauen alleine. Wenn ich einem lokalen Geschäftspartner alleine vertraue, das reicht oft nicht aus. Ich muss den kontrollieren. Es kann nicht passieren, es darf nicht passieren, dass der lokale Geschäftspartner in Hongkong oder China sagt, jetzt haben wir unsere Gesellschaft gegründet, ich mache kurz ein Firmenkonto auf. Dann hat die Firma ein Konto und der Einzige, der Zeichnungsbefugnis hat, der Einzige, der Internetbanking hat, ist der Chinese. Das ist brandgefährlich, weil dann der deutsche Partner, der österreichische Partner überhaupt keinen Einblick hat, was passiert denn mit dem Geld, das ich hier nach Hongkong zahle. Punkt 1. Punkt 2, Marken, ganz wichtiges Thema. Die lokale Hongkong-Gesellschaft, wenn das ein Joint Venture ist mit einem lokalen Chinesen, die darf keine Marken anmelden. Die Markenanmeldung, der Markenschutz in Hongkong oder China, das muss immer auf die Muttergesellschaft in Österreich angemeldet sein. Soll dann die Marke hier in Hongkong oder in China genutzt werden, wird ein Lizenzvertrag gemacht zwischen der österreichischen Gesellschaft und der lokalen Gesellschaft in Hongkong oder China. Und der Lizenzvertrag kann jederzeit gekündigt werden, wenn das Joint Venture in die Brüche geht. Also Vertrauen ist gut, aber so kann ich dann doch über die wichtigen Sachen, über mein Bankkonto, über meine Marken, über meine Patente immer noch einen gewissen Schutz erreichen, den ich zur Not ausüben kann.
Höre ich das richtig raus, dass du auch sagst, wenn ich in Hongkong gründe, dann muss ich auch vor Ort sein und vor Ort hier kontrollieren. Also du empfiehlst nicht, dass der Geschäftsführer weiterhin aus Österreich, Deutschland die Hongkong-Niederlassung managt.
Es gibt einen Unterschied zwischen Managen und Kontrollieren. Also Managen für die ersten 6 Monate ist in Ordnung. Da kann ich den Finanzbehörden noch sagen, na, ist halt die Anlaufphase. Aber früher oder später muss das Ding schon aus Hongkong raus gemanagt werden, um die steuerlichen Nachteile entgegenzuwirken. Kontrolle ist was anderes. Kontrolle heißt nicht managen. Kontrolle heißt, ich telefoniere einmal am Tag mit meinem lokalen Geschäftsführer in Hongkong und frage, was ist denn los, was ist denn Sache? Und das ist ganz wichtig, das darf nicht vernachlässigt werden. Es gibt 6 oder 7 Stunden Zeitunterschied zwischen Asien und Europa. Es gibt Sprachbarrieren, die im Büro in Österreich gibt es viele andere wichtige Sachen, um die man sich kümmern muss. Da wird Hongkong als kleiner Standort mit 1, 3, 4, 5 Mitarbeitern oft vernachlässigt. Und genau das darf nicht passieren. Die Kontrolle muss ausgeübt werden, auch wenn es aufwendig ist.
Und da gibt's natürlich auch kein wirkliches Patentrezept. Da haben wir ja auch schon mit ein paar gesprochen und manche haben gesagt, okay, wir haben ein paar junge, hoffnungsvolle Talente bei uns im Office sowieso in Österreich, die es ein bisschen in die Ferne zieht. Die kann man dann vielleicht auch dort installieren als Geschäftsführer vor Ort oder man hat jemanden schon über langjährige Partnerschaften kennengelernt und denkt sich, das wäre ein guter lokaler Geschäftsführer. Haben wir aber auch die Rückmeldung bekommen, das kann gut gehen, kann aber auch nicht gut gehen, ja, in beiden Fällen. Also da muss man einfach, wie der Stefan richtig sagt, diese Kontrolle aufrechterhalten. Auf jeden Fall im Festland China, in Hongkong natürlich auch. Du, Stefan, eine Frage. Du hast schon gesprochen über Marken. Wie steht es um Patente in Hongkong? Wie steht es Patente, One Country, Two System, Festland China, Hongkong, was kannst du da unseren Startups sagen, wie es da abläuft? Mhm.
Wo fange ich am besten an? Also One Country, Two Systems ist ein guter Stichpunkt. Eine Marke, ein Patent in Hongkong ist nicht gleich eine Marke und ein Patent in Mainland China. Das sind 2 verschiedene Rechtssysteme. Das heißt, wenn ich meine Marke, wenn ich sage Marke, dann meine ich gleichzeitig Patent, Geschmacks- und Gebrauchsmuster, das ist alles das Gleiche. Wenn ich das in Hongkong angemeldet habe, ist das nicht in China geschützt. Wenn ich meine Marke in China anmelde, ist die nicht in Hongkong geschützt. Das heißt, ich muss immer parallel anmelden. Ich muss immer eine Anmeldung in Hongkong machen und ich muss eine Anmeldung in China machen. Mhm. So, Punkt 1. Punkt 2 ist dann, viele Mandanten sagen, ich melde meine Marke nicht an, bringt ja eh nichts in China. Nee, ist falsch. China hat inzwischen recht gutes Rechtssystem, gerade wenn es in Sachen Markenschutz, das kostet zwar Geld, das dauert, aber es kann doch durchaus Gerichtsschutz erreicht werden, wenn meine Marke, die ich in China angemeldet habe, versucht wird nachzumachen oder was anderes.
Mhm.
Punkt 3, vielleicht noch kurz was zum Patent in Hongkong. Ja, Hongkong hatte bis vor kurzem kein eigenes Patentprüfungssystem. Man konnte sein Patent in Hongkong nur anmelden, wenn es davor schon in UK, in Mainland China oder in Europa als Patent angemeldet war. Das war das sogenannte Huckepack-Verfahren. Das ändert sich zurzeit. Es ist ein neues Patentgesetz in der Mache, nachdem Hongkong nun auch selbst Patente prüft und die dann zulässt.
Mhm. Okay, perfekt. Das bringt mich gleich zur nächsten Frage, Stefan, wenn wir gleich noch einen Schritt tiefer gehen können. Und du hast schon darüber gesprochen, dieser Irrglaube, dass ausländische Unternehmen in diesen Ländern ohne dies keine Chance haben. Wie siehst du das? Und wie muss mein War Chest ausschauen? Also wie muss ich finanziell dastehen, beziehungsweise mit welchen Kosten muss ich rechnen? Und der Frage, die bei uns natürlich immer auch im Außenwirtschaftscenter immer dahergekommen ist, ab welchem Betrag macht es deiner Meinung nach Sinn, ein Verfahren anzustrengen?
Ja, das sind jetzt ein paar Fragen. Auf einmal, ich fange einfach mal an, wenn ich was vergesse, dann hakt einfach mal nach.
Mhm.
Sowohl Hongkong als auch Mainland China bietet einen recht sicheren Rechtsschutz. Das hört man immer, das ist in China gar nicht so, da ist man dem Richter ausgeliefert. Mag stimmen, wenn man sich mit einer State-Owned Entity anlegt. Also wenn mein Geschäftspartner der chinesischen Regierung gehört, dann habe ich vor Gericht relativ schlechte Karten, weil das eben dann alles in einem, dass der Richter mit dem Staatsanwalt zusammen, mit dem Firmeneigentümer, mit dem Bürgermeister, mit dem Patent, mit dem Bonzen von der Region etc. Wenn es sich um ein normales Unternehmen handelt in China, dann ist mehr oder weniger 50-50 von dem Gericht. Das bessert sich jedes Jahr. Gerade in großen Finanzzentren wie Peking, Shanghai, Guangzhou hätte ich keine Probleme, meinen Mandanten zu raten, vor Gericht zu gehen und das Recht durchzusetzen, zu versuchen. Hongkong ist da anders. Hongkong hat ein sehr verlässliches Rechtssystem. Aber sowohl Hongkong als auch China, die Rechtskosten sind relativ teuer, ungefähr vergleichbar mit New York und London zum Beispiel. Also mein Rat ist immer, fang keinen Rechtsstreit an, wenn der Rechtsstreit unter 100.000 Euro wert ist.
Mhm.
Pi mal Daumen.
Mhm.
Stundensätze von Anwälten hier in Hongkong sind ungefähr 500 bis 600 Euro die Stunde. Und das kann schnell hochgehen, 30, 40, 50.000 Euro, selbst für kleine Rechtsstreitigkeiten.
Absolut.
Aber es ist trotzdem so, dass man eine Chance hat, wenn, also...
Man hat eine Chance, man muss ein Recht nur durchsetzen.
Ja, aber es ist halt natürlich mit hohen Kosten verbunden.
Ist mit hohen Kosten verbunden. Gerichtsprozess in Hongkong dauert ungefähr 2 bis 3 Jahre und diese 2 bis 3 Jahre muss ich meine Anwälte durchfinanzieren.
Ja.
Sollte ich irgendwann mal gewinnen, werden mir die Kosten zugesprochen zu ungefähr 65-70%. Das heißt, auf 30% meiner Anwaltskosten bleibe ich selber sitzen. Das ist dann gerade für kleinere Unternehmen, Startups insbesondere, einfach ein No-Go, weil die einfach nicht durchhalten. Das heißt, da gewinnt dann der finanziell den längeren Atem hat.
Mhm. Super, super wichtig, glaube ich, dass man das auch so ein bisschen in die Perspektive setzt. Und manchmal sind Gerichtsfälle nicht zu vermeiden, aber ich kenne das aus der eigenen Erfahrung, sehr oft sind sie vermeidbar, weil, wie du vorher die Gründe aufgelistet hast, lieber Stefan, wurden da einfach fahrlässige Handlungen vorher begangen, fehlende Marken. Also wir hatten einen Fall in Südkina oder mehrere Fälle in Südchina, wo der lokale Partner dann die Marke besaß für Gesamtfestland China. Und da diese dann wieder rauszubekommen, das war dann bei uns ein Prozess, den ich dann nur mehr die letzten 2 Jahre begleitet habe, aber der hat insgesamt 4 Jahre gedauert, ist bis nach Peking gegangen, bis an die oberste Schlichtungsstelle und wurde dann aber für das österreichische Startup entschieden. Das war aber nicht lustig. Also das möchte ich ganz klar sagen, das ist für kein Startup interessant, das zu machen. Bezüglich Patentmarke vielleicht auch noch der Unterschied bei der Anmeldung Hongkong. Muss das in chinesischen Schriftzeichen in Hongkong auch gemacht werden, wie das zum Beispiel in Festlandchina ist oder wie läuft das? Ist das eher mit dem westlichen System vergleichbar?
Nein, Englisch ist Amtssprache hier in Hongkong. Das heißt, sämtliche Formulare, nicht nur Markenanmeldungen, auch Einwanderungsanmeldungen etc., Visa-Anmeldungen, Beantragung, alles bilingual, kann alles auf Englisch gemacht werden.
Okay, perfekt. Nächstes Thema hast du schon angerissen, lieber Stefan. Lisa, möchtest du übernehmen?
Ja, wie sieht es denn aus mit dem Visa-Prozess? Bekomme ich schnell ein permanentes Business-Working-Visa? Wie ist hier der Prozess?
Geht relativ schnell. Wenn Startups zu mir kommen und sagen, ich möchte mir Hongkong mal gern anschauen, dann sage ich, dann reist du mal für 1-2 Wochen auf ein Touristenvisum ein, guck dir das Ganze ein bisschen an und überleg dir dann, ob du wirklich nach Hongkong gehen willst. Wenn die Entscheidung mal gefallen ist, dass man eine Hongkong-Gesellschaft hat, für die Gründung von einer Hongkong-Gesellschaft brauche ich kein Hongkong-Arbeitsvisum. Ich brauche erst ein Hongkong-Arbeitsvisum, wenn ich als Ausländer wirklich dauerhaft in Hongkong wohnen und arbeiten will. Sollte es mal dazu kommen, ist der Prozess relativ einfach, dauert ungefähr 8 bis 12 Wochen. Das Einzige, was ich dazu als ausländisches Unternehmen brauche, ist ein bisschen Geld auf dem Firmenkonto, denn ich muss der Einwanderungsbehörde hier nachweisen, dass die Firma genügend Geld hat, um mich als Mitarbeiter, als Arbeitnehmer zu zahlen, damit ich hier den Sozialbehörden nicht auf dem Geldbeutel liege. Da reden wir von ungefähr 30.000 bis 50.000 Euro, die einmal auf das Konto eingezahlt werden müssen, dann wird der Kontoauszug ausgedruckt, dann kann ich das Geld wieder abziehen und der Kontoauszug reicht oft aus für den Visumsantrag. Gesamtdauer ungefähr 8 bis 12 Wochen für den ersten Mitarbeiter, Vorlaufzeit, die Unterlagen vorzubereiten, 4 bis 6 Wochen, also man sollte 4 bis 5 Monate davor anfangen zu planen.
Jetzt nicht von der rechtlichen Sicht, aber von der praktischen, wir befinden uns immer noch in der Covid-Krise. Wie schaut es denn zurzeit aus? Kommt man überhaupt nach Hongkong rein? Hast du da Erfahrungswerte?
Ihr kommt nach Hongkong rein, wenn ihr ein Hongkong-Einwohner seid, wenn ihr eine sogenannte Hongkong-Identity-Card habt. Dann dürft ihr nach Hongkong einreisen, müsst für 3 Wochen in ein designiertes Hotel. Hier gibt es sogenannte Quarantäne-Hotels und danach könnt ihr euch in Hongkong frei bewegen. Habt ihr keine solche Hongkong-ID-Karte, dürft ihr zurzeit nicht nach Hongkong reisen.
Ja, vielleicht auch jetzt hier nochmal gerade, weil wir ja noch in der Covid-Krise uns befinden. Stefan, hast du hier noch eine Empfehlung, wie sich denn Unternehmen in Österreich, Deutschland oder Europa hier am besten noch vorbereiten, damit sie Hongkong-ready sind? Also was gibst du hier als Empfehlung für die Vorbereitung, die ich jetzt hier noch in Österreich machen kann?
Also ganz konkret, schaut euch nach Geschäftspartnern um, online, auf irgendwelchen Online-Messen, welche Möglichkeiten es da auch gibt. Es gibt eine Organisation, die heißt Invest Hong Kong, die promotet Hong Kong im Ausland. An die kann man sich wenden, wenn man Fragen hat. Und das einfach ein bisschen durchplanen, einen Businessplan aufstellen, einen Finanzplan aufstellen. Und mein Rat ist, wenn ich jetzt, wann denn dann? Die chinesische Wirtschaft brummt zurzeit wieder. Hongkong sieht ein Wirtschaftswachstum von 3 bis 5% für dieses Jahr voraus. Also wir sehen hier eigentlich wirtschaftlich gesehen relativ positiv in den nächsten 9 bis 15 Monate.
Und an wen können sich die Startups jetzt vor Ort wenden? Ja, wie komme ich am besten auf euch zu, Stefan?
Schreibt mir eine E-Mail. Ihr könnt den Franz Rösler vom Außenwirtschaftscenter kontaktieren. Mit dem arbeite ich regelmäßig für Startups zusammen. Also entweder ihn kontaktieren oder mich direkt kontaktieren. Nicht nur, wenn es um rechtliche Fragen geht, auch wenn es um praktische Fragen geht, jederzeit gerne. Und dann kann ich jederzeit gerne ein Telefongespräch ausmachen.
Super. Ein wichtiges Thema, glaube ich, ist auch noch, was wir jetzt noch besprechen können. Oft gibt es ja dann auch eine Zusammenarbeit zwischen Startups und größeren Unternehmen. Thema NDAs. Wie siehst du das? Viele österreichische Startups sind da immer noch ein bisschen auf der unvorsichtigen Seite. Würdest du das irgendjemandem empfehlen, das nicht zu machen?
Ein NDA ist Pflicht. Da gibt es keinen Weg drumherum. Ein NDA muss unterschrieben werden, um mein geistiges Eigentum zumindest bis zu einem gewissen Rahmen zu schützen. NDA schützt mein geistiges Eigentum nicht, wenn ich an Chinesen komme, der mein geistiges Eigentum vorsätzlich missbraucht. Wenn er das nimmt, was ich ihm übersandt habe, meine Wirtschaftsidee, mein Know-how, und damit nach China geht und dort das nachbaut, was ich in Österreich oder in Deutschland habe, dann hilft mir mein NDA auch nicht weiter. Weil dann kann ich zwar vor Gericht klagen, dauert 2 bis 3 Jahre, haben wir gerade schon besprochen. Das hat wenig Sinn. Also NDA ist Pflicht, hilft aber nicht zu 100%, hilft zu 60%, 70%.
Und diese NDAs reichen auch in Englisch aus, in Hongkong?
Wenn das mit einem Hongkonger Unternehmer ist, reicht Englisch aus. Wenn es mit einem Unternehmer ist von Mainland China, würde ich das bilingual machen.
Das ist ein wichtiger Punkt.
Also auch gerne an mich wenden. Wir haben die Dutzende von NDAs in der Schublade. das kann ich gerne auf kurzen Zuruf rüberschicken.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch dieses Bilinguale. Da sind wir oft drauf gekommen, auch am Außenwirtschaftscenter, dass dann der chinesische Teil doch sehr stark divergiert vom Englischen und der Österreicher hat sich nur den englischen Teil angeschaut. Also da ganz ein wichtiger Tipp vom Stefan. Also wenn es dann auch Richtung Festland China geht, verlasst euch bitte nicht auf eine englische Übersetzung eines möglichen Geschäftspartners. Da könnt ihr euch nur die Finger verbrennen. Stefan, vielleicht wichtig auch noch, dass man, du hast gesagt, man zahlt hier relativ wenige Steuern. Okay, man muss das ganze Setup natürlich richtig machen, damit man mit den Steuerbehörden keine Probleme bekommt. Wie schaut generell das Tax-System in Hongkong aus?
Das meiste wird in Hongkong überhaupt nicht besteuert. Also es gibt keine Mehrwertsteuer, es gibt keine Steuer auf Dividenden, es gibt keine Steuer auf Zinsen. Das macht es relativ einfach. Die Körperschaftssteuer, die Gewinnsteuer für Unternehmen liegt für die ersten 200.000 Euro bei ungefähr 8%, für alles, was drüber ist, bei ungefähr 16%. Abschreibemöglichkeiten sind relativ einfach und vielfältig möglich. Das heißt, am Ende werde ich mit einem Steuersatz von ungefähr 12%, Pi mal Daumen, rauslaufen für meine Firma. Einkommensteuer gibt es in Hongkong, ist gestaffelt von 2-17%, wird aber nie über 15% herausgehen. Das heißt, da wird eine bessere Berechnung gemacht. Das heißt also Maximalsteuersatz einkommenssteuerrechtlich 15%.
Ah, diese Zahlen höre ich gern. Da müssten sich die Österreicher mal ein Scheibchen abschneiden. Das wird so schnell wahrscheinlich nicht passieren. Okay, super. Lisa, was haben wir noch?
Stefan, am Abschluss gerne noch ein Best Practice Case. Also gibt es hier ein Vorzeigebeispiel, wo du sagst, dass da hat der Prozess gut funktioniert, darauf kommt es an in der Vorbereitung. Ja, kannst du uns noch ein Beispiel nennen, vielleicht auch ein bisschen als Motivation für die österreichischen Startups und Unternehmen?
Naja, zu mir kommen eher die pathologischen Fälle, wenn es nicht so gut funktioniert hat. es gibt viele österreichische Unternehmen hier in Hongkong, bei denen funktioniert das alles super und reibungslos und das sind Vorzeigebeispiele, wie es funktioniert. Mandantennamen kann ich jetzt nicht nennen, aber wenn man mit gesundem Menschenverstand rangeht, dann funktioniert das hier in Hongkong. Keiner will in Hongkong irgendjemandem irgendwas bösen, aber die Hongkonger und auch die Chinesen, die versuchen eben ihr Geschäft zu machen. Und wenn ich ein bisschen bescheißen kann, dann wird es eben auch gemacht. Also von daher, mein Rat, geht mit gesundem Menschenverstand an die Sache hin. Wenn was schief läuft, ist das meistens, weil der Chinese gesagt hat, mach dir keine Sorgen, das ist halt in China so. Nee, ist natürlich Quatsch. Die Ausrede höre ich seit 10 Jahren. In China und in Hongkong ticken die Uhren auch rechts rum und gehen auch nicht schneller oder langsamer als in Deutschland oder Österreich. Das heißt, wenn ich einen Vertrag vorgelegt bekomme, bei dem ich ein schlechtes Bauchgefühl hätte und einen Vertrag, den ich mit einem Unternehmer aus dem Nachbardorf schließen würde, dann sollte ich den Vertrag auch nicht mit einem Unternehmer in Hongkong schließen, weil dann ist irgendwas faul an der Sache.
Das hat mich jetzt an meine Zeit in Südchina erinnert, Stefan, wo ich sehr oft gehört habe, Mewenti, no problem, no problem, aber ich wusste immer, wenn diese Worte gesagt werden, dass da irgendwas nicht passt.
Und was, glaube ich, halt auch hier einfach jetzt auch in dieser Folge zeigt, es gibt ja die Anlaufstellen. Also eben, Stefan, man kann sich bei dir ja melden, gerade wenn ich ein NDA brauche, wenn ich den Vertrag prüfen lasse. Also es ist nicht so, dass es hier keine Unterstützung gibt und dass es sehr schwierig ist, an die richtigen Leute zu kommen, wenn ich eine Niederlassung in Hongkong gründen möchte oder einfach Unterstützung brauche, was die Tax and Legal Aspects betrifft.
Absolut.
Das ist mir auch ganz wichtig, nochmal rüberzubringen. Also wir sind ja nicht die Rechtsanwälte, wo man von der ersten Minute an hier die Stundensätze bezahlen muss. Mir ist es wichtig, den Startups zu helfen, dass die hier auf die Beine kommen und mir macht es viel mehr Spaß, so ein Startup beim Wachsen hier in Hongkong zuzusehen und sich entwickeln zu sehen. Und ich bin fern davon, hier jedes NDA nach Minute abzurechnen, sondern habe ich auch die Vereinbarung mit der Außenwirtschaftskammer. Wir helfen da schnell und unkompliziert und viele kleine österreichische Unternehmen, die scheuen sich, vor einem Anwalt zu gehen, weil die denken, dann wird es gleich ganz teuer. Nee, wir sind da anders, wir helfen gerne, kommt zu uns und wenn wir dann anfangen müssen abzurechnen, dann sagen wir das schon vorher, geben wir das schon vorher Bescheid.
Ja, ganz ein wichtiges Stichwort, aber trotzdem, weil mir das auch immer dann wieder passiert ist, wo mich dann österreichische Unternehmen angerufen haben, bitte können Sie mir den günstigsten Anwalt in Südchina geben. Liebe Startups, diese Fragen zu stellen, ist ein falscher Blickwinkel. Ihr wollt gute Anwälte und gute Berater, die euch am Ende des Tages Geld sparen und nicht umgekehrt die günstigsten Berater, wo ihr dann sicherlich draufkommen könnt, dass ihr die 150. Person links seid, die halt vom dritten Intern beraten werden. Ja, also da müsst schon auch realistisch sein. Gute Beratung, auch wenn sie am Anfang sehr entgegenkommend gemacht werden kann, wie vom Stefan, kostet dann auch einmal was. Also dann nicht wundern.
Aber gute Beratung hilft einem vielleicht im Nachhinein, dass man in gewisse Streitigkeiten gar nicht reinkommt. Also
ja, die meisten Fehler sind vermeidbar, nicht alle, aber die meisten Fehler sind vermeidbar, wenn man sich gut beraten lässt und ja, diese Sachen schon gehört hat.
Stefan, vielleicht zum Abschluss jetzt noch, wie jeder Gast bekommst auch du unsere Abschlussfrage, dein persönlicher Erfolgstipp für Hongkong.
Geht mit offenen Augen und aber nach Hongkong. Hongkong ist eine tolle Stadt, in Hongkong lassen sich tolle Geschäfte machen, aber seid auch vorsichtig. Hongkonger sind Asiaten, Hongkonger sind keine Österreicher, sind keine Deutschen und da gibt es eben die Fallstricke, die man kennen muss, in die man nicht reintreten darf. Ansonsten ergreift die Chancen, die sich Hongkong bieten, so einfach wie in Hongkong lässt sich meiner Ansicht nach nirgends Geld verdienen.
Super, danke Stefan für deine Insights und wir hoffen, dich auch bald persönlich in Hongkong besuchen zu können mit verschiedenen Startup-Gruppen. Danke.
Danke Stefan.
Gerne, würde mich freuen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.
Das war Asia Expansion Explained, Ihr Podcast für eure Internationalisierung nach Asien. Ihr habt Fragen, Anregungen, Wünsche? Dann schreibt uns unter podcast@jing-austria.com. Weitere Infos zu den Startup-Services von Global Incubator Network Austria findet ihr auf jing-austria.com. Ready for the next steps? Go big, go global, go Asia. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen GEM Solutions und dem Global Incubator Network Austria, ein Förderungsprogramm des Austria Wirtschaftsservice und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft.